So, heute Abend werden wir ein wenig hören über Missionsarbeit und ich hoffe, dass ihr bei dem Zuhören dann auch sofort, wenn ihr Fragen habt, sie aufschreibt, denn ich lege viel darauf, wenn wir nachher einfach mit Fragenbeantwortung auf Fragen, wie Missionsarbeit betreiben, wie Evangelisation betreiben, was beschäftigt uns. Zuerst, unsere Missionsarbeit ist natürlich nur entstanden, weil wir am Anfang waren wir zu zweit, um in den Gemeinden zu helfen, in den Jugendgruppen von Gemeinschaften, evangelikalen Gemeinschaften. Und diese Jugendgruppen bestanden natürlich vor allem und fast nur aus den Kindern von gläubigen Eltern, was ja ein großer Segen ist. Aber schnell war für uns, für Niklaus und für mich, Niklaus ist der eigentliche Gründer der Mission, wir waren miteinander, aber er ist älter und er war vor mir. Und Niklaus und ich haben dann schnell gemerkt, dass wir eigentlich mit dieser Jugend, die wir trafen in den Jugendgruppen von Gemeinschaften, dass wir dieser Jugend eine andere Zielorientierung geben können. Das heißt, dass diese Jugend, die waren oft zusammen zum Abendehaben für sich und zu singen und zu beten und zu Bibellesen, was sehr gut ist. Aber die hatten ganz, ganz wenig Sinn für eigentlich die verlorene Welt, die um ihnen herum ist. Als wir dann mit Ältesten von Gemeinden gesprochen hatten und wollten wissen, wie sie die Evangelisation sehen, haben diese Älteste von den Gemeinden uns gesagt, ja, wir sehen Evangelisation in dem, dass wir eins, zwei oder dreimal im Jahr in unserem Gemeindesaal evangelistische Abende haben, dass wir Leute einladen und dass wir da Evangelisation machen. Und dann haben wir diese Älteste gefragt, können wir mit den Jungen eine andere Art Evangelisation beginnen? Und habe ihnen gesagt, wir möchten gerne dahin gehen, wo die Verlorenen sind und da das Evangelium versuchen zu verkündigen. Und da waren verschiedene Älteste von Gemeinden waren einverstanden. Es waren nicht alle einverstanden. Etliche hatten Angst, haben gedacht, ja, wenn die mit den Jungen da auf den Straßen sind und so, dann wer gibt uns jetzt die Garantie, dass diese Jugend nicht plötzlich in die Welt rausgeht und so weiter. Und da war eine gewisse Spannung da. Aber wir haben dann Jugendlager angefangen, bevor dass wir unsere Mission hatten. Wir haben Jugendlager angefangen mit Jungen, die aus den Gemeinden kamen, Junge, die bekehrt sind. Und mit diesen Jungen haben wir dann auf den Straßen gesungen. Meistens waren unsere Lager so, dass die Lager 3 Wochen gingen. Und dann in der ersten Woche haben wir vor allem miteinander gearbeitet, dass die Lieder gut gehen, dass die Musik etwa gut geht, dass es ein Mimenspiel gibt, wo wir etwas vorstellen auf der Straße, dass etliche lernen, Zeichnungen machen auf Tafeln, um auf der Straße das Evangelium zu erklären. Und jeder, der wollte, konnte sein Zeugnis vorbereiten, um in 2 oder 3 Minuten etwas zu sagen, wo ihm Jesus geholfen hat. Gerade einen Gedanken, dass alles sehr, sehr kurz war. Und da haben wir angefangen so mit den Jungen im Sommer, haben wir solche Lager angefangen und sind in Gegenden von Frankreich gegangen, wo gar keine Gemeinde ist. Und das war diese Jugendlager, da kamen immer mehr Junge dazu. Es ist richtig schön zu sehen, auch durch die Jahre. Und dann, als wir in einer Gegend merkten, dass eine gewisse Offenheit für das Evangelium da war, da nach den Jugendlager haben wir dann angefangen, Leute zu besuchen, die offen waren zum Evangelium. Wir als Missionare haben einfach Besuche gemacht, während dem Jahr sind zu ihnen nach Hause gegangen und haben mit ihnen gesprochen über das Evangelium und versucht auch mit ihnen zu schauen, wie sie das Evangelium verstehen können. Und der Herr hat es dann geschenkt, dass Menschen sich bekehrt haben und dann wurde die erste Gemeinde gegründet. Als diese erste Gemeinde gegründet wurde, da hatten wir ein wenig Problem mit den Gemeinschaften, wo wir waren früher, denn diese Gemeinschaften hatten diesen Sinn nicht für solche Evangelisationsarbeit und für solche Gemeindegründung. Und natürlich bei diesen neuen Bekehrten waren alle Menschen waren da mit einem ganz anderen Hintergrund. Die kamen aus dem Katholizismus oder ganz aus dem Unwissen von Gott, aus der Welt raus. Sie kamen ganz von einem anderen Lebensstil her. Und in diesen Gemeinden hatten wir ein großes Ziel, dass die Gläubigen das Neue Testament gut kennen, lesen und in die Praxis umsetzen. Natürlich kamen dann die Leute auf die Texte, wo es um die Taufe geht, und da haben wir die Leute, die bekehrt waren, getauft in den Seen und so, oder im Fluss, gell, da wo Wasser ist natürlich, ist einfacher. Und da wurden sie da untertaucht und getauft, und dann sind die erste Gemeinde hat angefangen, und dann waren Ehepaare in dieser ersten Gemeinde, wo Mann und Frau bekehrt war und wo wir dann die ersten Ältesten geschult haben. Ihnen Kurse gegeben über Exegese, also Bibelauslegung, über Homiletik, also Predigtlehre, haben wir ihnen Kurse gegeben über Kirchengeschichte, dass sie die Kirchengeschichte von Frankreich kennen, denn in der Schule erzählt man gar nicht die Kirchengeschichte von Frankreich, und dass so diese Älteste geschult werden, auch mit Seelsorgekurs, dass sie den Hirtendienst machen können. Als es soweit war, hat uns die evangelikale Gemeinschaft, wo wir waren, gesagt, wir sollten eine eigene Mission gründen, um diese Pionierarbeit weiterzumachen. Aber wir wollten keine Mission gründen, die dann einfach Gemeinden hat und die eine Mission ist, wo die Gemeinden zu dieser Mission gehören. Wir wollten Gemeinden gründen, die selbstständig werden, wo die Ältesten eigentlich die Gemeinde führen. Und wir wollten so arbeiten, dass wenn eine Gemeinde gegründet ist, dass wir wieder wegziehen konnten an einen anderen Ort. So ist unser Missionwerk eigentlich eine Gemeinschaft geworden von Missionaren. Unser Missionwerk hat absolut kein Recht auf die Gemeinden. Die Gemeinden, die wir gründen, sind Gemeinden, denen wir dann versuchen, ihnen zu helfen, dass sie einen Anschluss haben an andere Gemeinden, die nicht zu weit weg sind und die dieselbe Lehre haben, dieselbe Dogmatik, also dieselbe Grundlage vom Glauben. Unsere Mission besteht heute aus etwa 40 Missionare, Familien. Und was wir als ein wenig Besonderes haben, darum haben wir uns nicht an eine andere Mission, die dasselbe macht, angeschlossen, ist, dass wir überall als Teams arbeiten. Das heißt, ein Missionar ist nie an einem Ort alleine. Ein Ehepaar ist für uns eine Person, ja. Das ist nicht der Missionar und seine Frau, das ist der Missionar und die Frau, die gehört dazu. Das ist eine Person, ja. Und wir wollten, dass da, wo gar keine Gemeinde ist, dass ein Team, ein paar Missionare miteinander in dieser Stadt sind und dass praktisch das Leben von dieser und Gemeinschaft von diesen Missionaren miteinander so aussieht wie eine kleine Gemeinde. Dass sie da schon lernen, wie man mit Liebe zueinander geht, wie man miteinander arbeitet, wie man Ziele setzt, wie man einen Stundenplan durchführt, wie man zusammenkommt jeden Tag zum Beten miteinander. Und so konnten dann die verschiedenen Missionare miteinander am Gemeindegründungsarbeit also arbeiten. Das Gute ist auch, dass in Gemeindegründung, in Evangelisation, wir wissen es ja, hat jeder von uns ein Temperament, ein Charakter, eine Figur, ja, und jeder von uns hat Kontakt mit Menschen, die nicht unbedingt Kontakt haben mit einem anderen. Und so, wenn wir verschiedene Missionars-Ehepaar zusammenarbeiten, hat jeder jede Frau und jeder Mann hat Kontakt mit anderen Menschen. Denn wir sind verschieden und so haben wir viel mehr die Möglichkeit, Kontakt zu haben und das Evangelium weiterzugeben. Sobald das Menschen sich bekehren, da wo wir sind, wenn sie zum Glauben kommen, fangen wir an, diese Leute zu schulen und sie zu schulen als Jünger Jesu. Das heißt, diese Schulung ist keine Universitätsschulung. Schulung ist dann in diesem Moment, wir lernen ihnen, wie sie Bibel lesen können. Wir lernen ihnen, wie sie miteinander sich zusammen sammeln können. was das Gebet ist, was der Weltgeist ist, wer der Teufel ist, was der geistliche Kampf ist und so verschiedene Themen, wo wir ihnen eine Schulung geben, die sie arbeiten und dass sie dann selber anfangen. Unsere Missionare, wenn Menschen gläubig werden, sind unsere Missionare nicht die Chefs von dieser neuen Gruppe. Sofort, wenn Menschen sich bekehren, lassen wir diesen Menschen den Vorrang, dass sie selber entdecken, dass sie selber anfangen zu dienen und dass sie selber ihre Versammlungen leiten. Wir haben jetzt neu angefangen, wir sind nur eine kleine Gruppe von 15 bis 20 Personen in unserer Stube. Aber wenn wir zusammenkommen in unserer Stube, dann habe ich nicht die Versammlung. Ich sitze dabei. Aber es ist immer wieder ein anderer von den Jungen, der Abend leitet und die Menschen tauschen aus über Gottes Wort. Und nur wenn es kritische Fragen gibt, dann drehen sie sich zu mir und sagen, du Danny, was meinst du mit diesem Text, was heißt das eigentlich? Ja? Und dann versuche ich ihnen eine Antwort zu geben, wenn ich sie habe. Ja, das ist eine andere Frage. Was uns beschäftigt hat zur Mission, sind zwei Bibelstellen, die uns ganz wichtig wurden, ganz am Anfang. Die erste, die kennt ihr, und die zweite kennt ihr auch. Die erste ist Matthäus 28, Vers 17 und folgende. Matthäus 28, Vers 17 und folgende. Wenn jemand mir seine deutsche Bibel geben kann, ich habe leider das nicht gemerkt. Danke sehr. Matthäus 28. Und als sie ihn sahen, also die Jünger Jesu sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jünger alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Oft nimmt man diesen letzten Satz einfach vor einen Schluss so, ne, von der Gemeinde, aber diese Verheißung ist nur für die, die gehen. Geht hin und macht Jünger, und dann sagt Jesus, ich bin bei euch. Ja? Diese Verheißung ist nicht für die, die ungehorsam sind und die für sich selber leben. Diese Verheißung ist da, die gehorchen. Vers 17 hat uns, als wir miteinander waren, die zwei Ersten, um die Mission zu gründen, als wir miteinander waren, diesen Vers 17 hat uns getroffen. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Wenn wir Jesus kennen, dann gehen wir auf die Knie vor ihm. Da gehen wir runter, ja? Ich sage oft, wenn ich das Unser Vater bete, das ist ein Gebet, das man wenig noch betet, leider, weil es zu viel missgebraucht worden ist. Aber so ein wichtiges Gebet, dann ist ihm Unser Vater, ich muss jetzt übersetzen, ist drin, dein Reich komme. Wenn ich das bete, dann weiß ich, dass es absolut kein Reich gibt für Daniel Hermann oder für einen Mann oder für eine Mission oder für eine Gemeinde. Es gibt nur ein König, der ein Reich hat. Das ist Jesus. Dein Reich komme. Und wenn ich ihm sage, dein Reich komme, dann kann ich nur auf die Knie gehen. Und als sie auf den Knien waren, als sie vor Jesus runtergingen, die Jünger, da waren Jünger da, die noch Zweifel hatten. Und wir sehen, wie Jesus groß ist, denn er ist dann weggezogen und seine Missionsarbeit lag auf den Schultern von diesen Männern. Und diese Missionsarbeit, die sollte Minimum 2000 Jahre gehen. Mit Menschen, die Zweifel haben. Stell dir mal das vor, du wärst jetzt Direktor von einem Geschäft, ja, und du lässt das Personal zusammenkommen, alle die wichtig sind in deinem Geschäft, und du sollst da etwas bauen, das 2000 Jahre dauert, ja, und mit Menschen, die Zweifel haben. Und wir hatten auch Zweifel. Ich weiß noch, als wir auf den Knien waren und wir haben dem Heiland gesagt, ja, aber Herr, so eine Mission in dieser Welt, wie wird das gehen? Und ihr habt gesehen, Jesus hat nicht eine spezielle Stunde gemacht und gefragt, welche Jünger haben Zweifel, Hand hoch. Ja. Also die alle kommen in den anderen Saal und wir werden zuerst miteinander alles durchdenken, dass alles theologisch klar ist, dass keiner mehr Zweifel hat. Dann kann ich euch erst schicken, vorher nicht. Denn Jesus wusste, wenn die Apostel gehorchen, werden unterwegs alle Zweifel weggehen. Die Zweifel gehen nicht weg im Gehirne. Die Zweifel gehen weg, wenn ich anfange, gehorsam zu sein und den Weg mit dem Heiland gehe. Und das hat uns Mut gemacht. Denn wir hatten viel Zweifel. Wir wussten nicht, wie vorwärts gehen. Wir wussten auch nicht, wie das finanziert wird. Wir wussten absolut nichts. Wir waren zwei und wir hatten einen Garten und wir hatten eine alte 2CV, Citroën, eine gute, ja, die man so schütteln kann, gell? Diese gute Maschinen. Und das hatten wir, das war da. Und wir hatten einen Auftrag. Und wir hatten junge Menschen, die durch die evangelistische Lager angespornt worden sind, um zu den Verlorenen zu gehen. Und mit diesen jungen Menschen konnten wir nicht zurückgehen. Die haben wir mit uns genommen und nachher haben sie uns gestoßen. Wir müssten vorwärts gehen. Die haben dann angebissen und die wollten das Evangelium weitertragen. Was lernten wir noch von diesem Text? Gehet hin, kann man auch vom Griechischen übersetzen, indem ihr geht. Indem ihr geht. Das heißt, indem ihr zu der Bäckerei geht, indem ihr an die Metzgerei geht, indem ihr an die Fabrik geht, indem ihr irgendwo hingeht, machet Jünger. Da, wo ihr geht, machet Jünger. Also hieß das für uns, wir müssen jetzt nicht, weil wir einen Auftrag haben, sehr weit weggehen. Wir wissen, indem, dass wir leben und gehen und bewegen, haben wir einen Auftrag, Jünger machen. Und das hat uns beschäftigt. Denn wir merkten sehr schnell, dass es nicht einfach darum geht, dass evangelisiert wird, dass ein Ruf ist, dass Menschen sich bekehren. Und Bekehrung ist immer ein Wunder, das schönste Wunder, was es gibt, ist das. Das ist das einzige Wunder, das Ewigkeitswert hat. Wenn ein Kranken geheilt wird, ist es nur für die irdische Zeit. Wenn ein Mensch sich bekehrt, ist es für die Ewigkeit. Es gibt kein größeres Wunder. Aber wir wüssten, bekehrte Menschen müssen jünger werden. Die müssen dem Heiland nachfolgen. Die dürfen nicht statistische Menschen werden. Jetzt bin ich bekehrt. Die müssen gehende Menschen sein. Aktive Menschen werden. Jünger werden. Die Jünger Jesus waren nicht immer so einfach, denn mit Jesus wusste man nie, wo es fertig ist am Abend, weißt du? Wenn macht denn der Kerl Feierabend, ja? Ah, jetzt kommen wieder Leute, nochmal Leute, wieder Leute. Und jetzt sagt er uns, jetzt müssen wir über den See noch gehen, und es ist wirklich schon spät, ja? Und dann, wenn es endlich die Sonne untergeht, dann geht er auf den Berg zum Beten. Ja, wenn macht er denn Feierabend, ja? Ist nicht so einfach. Und er hat keine Adresse. Man könnte sich doch viel einfacher, wenn man wusste, ja, wenn er noch später nach Hause kommt, wir gehen jetzt mal schon nach Hause. Aber es ist kein Nachhause. Da könnten wir sagen, er ist jetzt auf den Berg gegangen zum Beten, okay, wir gehen jetzt schon ein wenig schlafen, wir haben ja das Haus. Nein. Er hatte keinen Ort. Es war schwierig. Da musste man als Jünger Jesu immer wieder beobachten, wo ist jetzt der Heiland? Wo steht er jetzt in dieser Menge? Wo ist er jetzt da? Nicht, dass er plötzlich weggeht und dass ich in die andere Richtung gehe. Er war da und die Jünger folgten ihm nach. Und ihr habt ja gesehen, in den Evangelien, Da waren vom Anfang an auch bis ans Ende, bis an die Kreuzigung, waren auch Frauen dabei, die immer Jesus nachgefolgt sind. Sie haben immer beobachtet, wo ist er jetzt? Wir wollen ihn hören, wir wollen mit ihm sein. Machet zu Jünger. Taufet und lehret sie halten. Ich kann mich noch erinnern, wir waren da auf den Knien, Niklaus und ich, und haben gedacht, lehret sie halten. In der Schule, da lernt man etwas und hat eine Prüfung auf das, was man gelernt hat. Es ist keine Prüfung auf das, was man haltet, in die Praxis umsetzt. Die Prüfung ist nur auf das Wissen in der Schule. Und da merkten wir, also können wir nicht die Gemeinde schulen wie in der Schule. Wir müssen ganz anders lehren. Wir können nicht lehren, wie man Schüler lehrt. Sonst geht jeder nach Hause mit einem dicken Ordner unter dem Arm, der drauf steht, wie man evangelisiert. Ja? Und dann hat er die Schulung gemacht, 48 Stunden Arbeit, ja, und hat gute Prüfungen gehabt. Er weiß jetzt, wie man evangelisiert. Aber mit dem ist noch absolut nichts gemacht. Ja? Dann haben wir gemerkt, wir müssen uns Mut machen mit den ersten Gläubigen, dass wir miteinander reden, wie geht es dir mit dem Bibellesen? Wie geht es dir beim Beten? Hast du Gebetsanliegen für die Arbeitskollegen? Wie geht es dir? Hast du Mut, etwas zu sagen? Oder wie lebst du das? Wir müssten lehren zu halten. Wissen, was eigentlich geschieht in der Praxis. Das war für uns neu. Wir müssten es entdecken. Und es hat uns Mut gemacht, dass wir dann so mit einer Gruppe das leben konnten und dass wir das entdecken konnten. Ich weiß noch von einer Zeit, da waren wir jeden Morgen, nur nicht am Sonntag, aber sonst die anderen Morgen, waren wir immer um 5 Uhr morgens zusammen zum Beten. Und da kamen immer auch Junge dazu und immer mehr Junge dazu. Und in dieser Gebetszeit war es einfach so, dass wir, das Gebet wurde immer wieder unterbrochen, indem das eine oder der andere gesagt hat, ich habe das gelesen in der Bibel, ich habe diesen Gedanken. Oder dann hat ein anderer gesagt, ich habe gestern die Bibel nicht gelesen, ich möchte wieder anfangen. Da haben wir gebetet, dass der Herr ihm hilft, um das wieder in die Praxis umzusetzen. Und das war einfach eine Ehrlichkeit da und das Gebet miteinander und das Bibellesen miteinander. Der zweite Text, der uns markiert hat, haben wir in diesen Tagen gesehen, das ist 2. Timotheus 1 und 2. 2. Timotheus 2, 1 und 2. Ja? 2. Timotheus 2, 1 und 2. Ihr habt gemerkt, im ersten Kapitel sagt der Paulus dem Timotheus, du hast einen Geist der Kraft und des Zeugnis bekommen. Und im Kapitel 2, Vers 1 sagt er ihm, so sei nur stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Das heißt, er sagt ihm, die Stärke wirst du haben in dem, was du von Gott bekommst. Die Kraft wirst du nicht haben, aber die Gnade Gottes kann dir diese Kraft geben. Und nachher sagt er 2. Timotheus 2, Vers 2, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Das war diesen Text, den uns Mut gemacht hat, um Schulungen anzufangen für Älteste der Gemeinden. Und die Schulungen, die waren auch wieder ganz praktisch. Wie macht man Hausbesuche? Und dann konnten die Älteste einfach mit uns, jedes Mal ein Ältester konnte mit uns Hausbesuche machen, um einfach mitzusehen, mitzusein. Wir haben nur in den Gemeinden immer die ersten Bekehrten getauft. Nachher waren es immer diese jungen Ältesten, die die anderen getauft haben. Wir haben einfach sie angelernt, verschiedenes Praktisches zu machen. Diese Schulungen wurden dann auch von anderen Gemeinden gefragt. Und so haben wir jetzt in verschiedenen Gegenden in Frankreich solche Schulungen für Älteste wo Gemeindeälteste zusammenkommen von ganz verschiedenen evangelikalen Etiketten, also Gemeinden, die verschiedene Namen haben. Und diese Ältesten kommen zusammen, ein Samstag im Monat, und dann haben sie Kurs und am Morgen, Nachmittag Austausch über Situationen in den Gemeinden und Gebetszeit. Und so ist eine Schulung da, dass wir auch in Frankreich in den verschiedenen Gemeinden diese Schulungen durchführen. Unser Missionswerk, das ist wirklich unerhört, das Wunder, finde ich. Wir können heute sagen, es sind immer wieder neue dazugekommen, wir sind ja jetzt 40, es sind immer wieder, mit den Kindern sind wir etwa, mit Frauen und Kindern sind wir etwa jetzt 120 Personen, oder? Und sind immer wieder neue dazugekommen, uns kamen immer wieder Junge dazu als Missionare, die absolut keinen finanziellen Hinterhalt haben. Und Gott hat uns nie im Stich gelassen. Das sollte man mal die Buchführung oder Buchführung anschauen, was da für Summen braucht in einem Jahr, wenn man 35 Autos hat, gell? Könnt ihr euch vorstellen, was das etwa kostet, ne? Und Gott hat immer durch Gläubige, durch verschiedene Gemeinden uns gegeben, dass wir nie in Schulden waren. Das ist für uns einfach total wunderbar. Eine Zeit lang hatten wir keinen Ort, um unser Büro zu haben für die Mission. Da kam ein älteres Ehepaar. Er war Arzt, er ist jetzt im Himmel. Sie ist Ärztin. Und die hatten ein großes Haus mit allen Arztzimmern noch, um die Leute, ja, so das ganze Ding dran, so ein Haus mit 30 Zimmer, ja. Und die kamen zu uns und haben gesagt, wir haben jetzt einfach gemerkt, dass wir dieses Haus und das Ganze ihnen geben sollen. Ja, Moment mal, ja. Und dann haben wir überlegt, ja, das wäre ideal als Basis für unsere Mission und so, gell. Und da haben wir einander gesagt, du, aber wir hätten ja nicht mal das Geld, um die Steuern zu bezahlen für dieses Haus. Das Geschenk können wir nicht mal annehmen, denn wir können nicht die Steuern bezahlen, gell. Und dann haben wir darum gebetet miteinander und dann sind die wieder gekommen und haben gesagt, ja, wir geben das Haus und wir haben gedacht, wir geben gerade noch Geld für, es hat noch viele Reparaturen, vielleicht in den nächsten 15 Jahren werden wir bestimmt noch Sachen ändern müssen im Haus, nicht alles so praktisch und so für euch. Und da haben sie noch enorme Summe Geld gegeben für das Ganze. Und jetzt hat eben seit 10 Jahren unsere Mission ein Haus, wo die ganze Buchführung drin ist, wo wir auch die neuen Missionare empfangen können, denn wir haben Missionare, die kommen von verschiedenen Ländern. Ich habe die große Freude, dass ich nächstens neben mir ein Brasilianer habe als französischen Missionar. Ein Brasilianer, der eine ganz, ganz gute Stelle hat in Brasilien, als Ingenieur in einem Gipsfabrik, wo er in der Forschung für Gipsplatten in der Forschung ist und er musste für eine große Gesellschaft musste er zwei Fabriken bauen in Brasilien. Und jetzt schon 10 Jahre lang kommt immer wieder, wenn er Bibel lesend und in der Gemeinde ist in Brasilien, immer wieder der Gedanke, ich muss nach Frankreich, ich muss Missionar werden in Frankreich. Und seit 10 Jahren, weil dieser Gedanke immer wieder kam, hat er angefangen, Französisch zu lernen. Er wusste, das kommt mal früher oder spät, hänge ich doch. Gell? Und dieses Jahr, hat er telefoniert und gefragt, ob er mal kommen kann und das anschauen kann. Jetzt sind wir gerade dran, dass wir die Papiere bekommen, das Visa bekommen, das ist ein Gebetsanliegen für Alexandre. Seine Frau heißt Anne. Sie haben einen Sohn, einen 10-Jährigen, der auch Alexandre heißt. Alexandre und Anne. Und ich freue mich richtig, wie der Herr immer wieder einfach Menschen aufruft, um in die Pionierarbeit zu kommen. Und ich sehe noch gut diesen Moment vor zwei Monaten, wo der Alexander von Brasilien kam und dann wollte er sehen, was das ist eigentlich, Pionierarbeit, da wo keine Gemeinde ist. Dann waren wir so in den Straßen von Dijon, habe ich ihm erklärt, wie man versucht, in Gespräch zu kommen mit Menschen und so. Und dann plötzlich hat er angefangen, beim Gehen auf der Straße, hat er angefangen zu weinen. Da habe ich ihm gesagt, ja Alexander, was ist los, was geht nicht? Ne? Hat er gesagt, wenn du denkst, die alle Menschen da, die wir kreuzen, sind verloren. Die sind verloren. Wie können wir ihnen das sagen? Da sind wir nach Hause gefahren auf die Knien und da waren wir über 2 Stunden auf den Knien mit dem Herr am Reden. Herr, was machen wir? Wir haben 260.000 Einwohner und wir gehen durch die Straße, gell? Und wir haben leider nicht die Situation wie der Jonas, der dann in der Straße gepredigt hat und die ganze Stadt hat sich bekehrt, gell? Wenn wir in der Stadt predigen, dann hören manche zu und die meisten gehen weg. Aber wie können wir dieses Volk erreichen? Dann sind wir immer dran in den verschiedenen Missionsstationen, die wir haben, sind wir immer wieder dran, um zu schauen, wie wir auf die Lokalsender von den Radios kommen, um dort das Evangelium zu verkündigen, wie wir ans Fernsehen kommen, um das Evangelium zu verkündigen, wie wir in alle Zeitungen hineinkommen. Sobald ein Geschehen ist in unserer Gegend, dann versuche ich, einen Artikel zu schreiben, was die Bibel meint zu so einem Geschehen. Und dann muss ich von Zeitung zu Zeitung gehen, weil die meisten, wenn sie es lesen, sagen, nehmen wir nicht an, schreiben wir nicht in die Zeitung. Dann sage ich, ja, ich bezahle ja. Nein, nehmen das nicht an. Und dann finde ich manchmal wieder eine Zeitung, die den Text annimmt, und wo wir dann das Evangelium auch so wieder zu den Leuten bringen können. Und natürlich überall haben wir auf den Marktplätzen Bibelstand, wo wir da sind, um Bibel zu verkaufen. Und sonst haben wir auch natürlich das ganze Jahr verteilen wir Traktate. Nicht, weil wir nur glauben, dass es Traktate Möglichkeiten sind, aber weil wir damit auch Menschen treffen und weil es immer wieder auch eins oder das andere Gespräch gibt und weil wir mit den Leuten höflich sein können, weil sie uns sehen und weil sie damit auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Wir sind ein junges Missionswerk, gell? Unsere Gründung ist etwa 1975, also noch ganz jung. Und wir hoffen, dass der Herr es schenkt, dass es noch größer wird und dass wir auch die Kraft haben. Mein Dienst ist jetzt immer mehr, zu unseren jungen Missionaren zu gehen und ihnen Mut zu machen, mit ihnen einen Tag in die Straße zu gehen, mit ihnen zusammen zu sein, mit ihnen zu beten und Mut zu machen, dass wir weiterkommen in der Evangelisation. So, jetzt habe ich wieder viel geplappert. Ja. Jetzt nach diesem Ganzen habt ihr vielleicht Fragen über Missionsarbeit? Wir haben natürlich klar, wir haben in Frankreich sind wir etwa 7 verschiedene Missionswerke, die im Gemeindebau arbeiten. Und zwischen den Leitern von diesen 7 Missionswerken haben wir seit eben 1975 oder 76 haben wir jedes Jahr 3 Tage, wo die Leiter von den Missionswerken zusammen sind, um zu überlegen, um zu beten, um unsere Projekte zu teilen, um das ganze Land anzuschauen, Frankreich, und zu überlegen, wo sind die Ortschaften, wo wir unbedingt hineingehen sollten, welche Mission wird welche Ortschaft in Angriff nehmen, dass das Evangelium verkündigt wird. Das war wunderbar, denn vor 20 Jahren zurück hatten wir fast keinen Kontakt zwischen den verschiedenen Missionsleitern. Und als wir die verschiedenen eingeladen haben, da kam es so langsam, sehr steif am Anfang. Aber heute unter uns Missionsleiter sagen wir uns alle den Vornamen und du und telefonieren einander, um zu wissen, wie es geht. Und Gott hat geschenkt, dass eine Gemeinschaft da ist, auch zwischen den verschiedenen Missionswerken. Soweit jetzt. Gemeinden, die entstanden sind, sind etwa, also in den verschiedenen Gegenden, wo wir sind, sind 1, 2, 3, 4, 5 Gegenden, wo jetzt Gemeinden entstanden sind. Je nach Gegend sind es von 2 bis 7, 8 Gemeinden. Wir versuchen immer, dass wir ein Gemeindenetz bauen irgendwo, dass die Gemeinden nicht allein sind. Das heißt, wenn eine da ist, dann hilft uns sofort diese erste kleine Gemeinde, helfen vielleicht zwei oder drei von der Gemeinde, dem Missionar, im nächsten Ort wieder zu evangelisieren. Wenn dann da wieder eine Gemeinde gegründet ist, da, so geht es dann weiter. Das tut so wie ein Netz, so wie wir nennen das die Erdbeerenpflanze-Strategie. Sagen wir das, Erdbeeren? Ja. Er hat ja gesehen, wie die Erdbeeren gehen, gell? Die machen kleine Pflanze. Ja. Manchmal ein bisschen langsamer, oder? Aber so geht's, ja. Und wir glauben, dass immer wieder da, wo die erste Gemeinde ist, dass es Kraft der ersten Gemeinde braucht, um weiterzugehen. Aber wir haben gemerkt, dass unsere Missionare in dem Sinn wichtig sind. Denn eine Gemeinde, die kein Missionar hat, die Ältesten brauchen fast die ganze Kraft, um die Gemeindearbeit gut zu machen und haben oft nicht die Kraft, noch in einem anderen Ort neu anzufangen. Und ich glaube, das Missionswerk hat als Ziel, eine Hilfe zu sein, dass wenn eine Gemeinde da ist, dass der Missionar eine Hilfe ist, dass diese Gemeinde an einem anderen Ort etwas Neues anfangen kann. Und sobald etwas angefangen wird, dann bleibt vielleicht einer von den Brüdern der ersten Gemeinde, bleibt vielleicht da als Leiter oder der erste Älteste von dieser Gemeinde und der Missionar ist dann wieder einfach Missionar und wird nicht Gemeindeältester. Wir sind nie Gemeindeälteste und wir werden auch nie Pastoren sein von einer Gemeinde. Andere Frage? Am Anfang war unsere Strategie Fallschirmspringer. Da haben wir Missionare, psch, bumm, ja. Da mach mal eine Gemeinde, ne? Haben wir es sehr schnell gemerkt, da werden sie nur müde, ne? Haben die Beine abgeschnitten, ja. Und da haben wir doch gemerkt, es ist besser, dass wir ein paar Fallschirmspringer miteinander rauswerfen, ne? Und dass sie dann miteinander arbeiten. Und dann Erdbeerenkultur. Ja, wir haben jedes Jahr, wenn wir unsere Sommerlager haben, haben wir immer wieder Leute, Brüder und Schwestern, die kommen aus der Deutschschweiz, aus Deutschland auch, auch aus Italien, die einfach kommen, um ein Lager mit uns durchzuführen. Klar ist das doch ein Hindernis, wenn man nicht Französisch kann, aber man kann doch vieles mithelfen, in Traktaten verteilen. Wir machen dann das immer zu zweit und dann machen wir immer, dass jemand dabei ist, der Französisch kann. Und natürlich auch beim Singen. Wir singen auch, letztes Jahr hatten wir in den Vogesen ein Lager, wo wir eine ganze deutsche Gruppe hatten. Die hatte dann da einfach ein deutsches Programm. Die französische Gruppe hatte ein französisches Programm, die deutsche Gruppe hatte ein deutsches Programm. Und ich habe dann einfach Dolmetscher gemacht, oder? Da, wo sie Zeugnis gegeben haben. Und wenn sie deutsche Lieder gesungen haben, habe ich dann einfach eine Kurzfassung vom Text laut gesagt. Den Leuten, dann haben sie gesungen. Ja. Aber es gibt immer Möglichkeiten. Ja. Wir machen auch immer wieder auf den Straßen Mimenspiel, da muss man ja nicht reden. Gell? Das geht natürlich für alle Völker gut. Ja. Wir versuchen mit den Mimenspielen und manchmal auch mit Theaterstücken auf der Straße, versuchen wir hineinzukommen mit etwas, was zur Geschichte gehört von dieser Gegend, wo wir sind. Jetzt in diesem Lager, in diesem Sommer werden wir so ein Lager haben bei uns in Burgund. Und da wissen wir, dass da in Burgund Situationen waren mit Mönchen, wo einer der Mönche wollte unbedingt, dass die Bibel zum Volk kommt. Und der Bischof hat ihn dann schweigen machen und hat ihn gestraft, oder? Und er hatte eine Last und hat Texte geschrieben, dass das Evangelium unbedingt dem Volk zukommen soll. Und diese Mönche, die neben uns wohnen, 7 Kilometer neben uns, die Bevölkerung hat sie sehr lieb. Sie gehören seit dem 11. Jahrhundert zu dem, was diese ganze Gegend eigentlich einen Charakter gegeben hat, oder? Und jetzt sind wir am Aufbauen von einem Spiel eben, wo dieser Mönch sagt, eben mit seinem Namen, also das ist historisch, ne? Wo er sagt, ja, aber die ganze Bevölkerung sollte doch das Evangelium haben, die sollten doch die Bibel kennen, das wäre doch so wichtig. Und dann ist er eben wird dann gespielt, der Bischof, ne, mit einem Ding auf, ne, der sagt, ja, das ist nicht gut für das Volk. Und dann nehmen wir nur Texte, die historisch wahr sind. Oder? Jetzt werden wir sehen, ob wir dann wieder Steine bekommen oder wie das geht. Aber ich meine, eine Bevölkerung ist immer sehr sensibel auf das, was in der Geschichte geschehen ist. Und da kann man anknüpfen. Ne? Und wir können dann sagen, das ist, was wir wollen. Ne? Da haben wir dann eine Gruppe, wenn dieser Mönch sagt, das Volk sollte das Evangelium kennen, dann ist dann eine Gruppe dann im Publikum, die ausruft, ja, da sind wir dafür, das Evangelium muss bekannt werden. So, ne? Ja? Dass wirklich das ins Ding hineingeht. Wir werden sehen, das sind jetzt, ja. Haben sie in einer anderen Gegend gemacht, auch auf die Geschichte aufgebaut. Und zwar sehr interessant, denn wir hatten dann sogar am Abend, haben uns die Bürgermeister den Saal gegeben vom Bürgerhaus, den Gemeindesaal, umsonst gegeben, dass wir das durchspielen können. Denn sie sind gekommen, wenn wir das machen, dann machen wir zuerst eine Spezialvorführung nur für Bürgermeister. Ja? Da laden wir sie ein zu einem guten Glas, gell, mit Salzdinger, ne? Und geben ihnen die ganze Ehre, sind sehr dankbar, dass sie gekommen sind und so weiter. Ne? Und dann spielen wir das ganze Programm, sagen wir wollten, dass sie als Avant-Première das sehen, bevor wir da in der ganzen Gegend das, und dass sie die Möglichkeit haben, vor allen anderen das zu sehen. Ne? Und dann gibt es immer wieder, wenn das korrekt gespielt wird, gibt es immer wieder solche, die sagen, ja, ganz interessant, höchst interessant. Dazu, sie können meinen Saal haben, das wäre schon gut. Ja? Das sind Möglichkeiten, die wir noch haben. Ja? Geschichte kann helfen. Ne? Aber das hat uns ja der Bruder auch gesagt von Worms. Gell? Das ist ja auch so. Fragen oder wenn ihr etwas im Gesamten über Missionsarbeit oder über Evangelisation. Ihr könnt Fragen stellen oder wie ihr wollt. Bis jetzt, ja. Das heißt, die Gemeinde ist nicht immer entstanden, da wo wir wohnten. Gell? Denn wenn wir an einen Ort kommen, eine Gegend, wo nichts ist, dann machen wir Evangelisationsarbeit auf die ganze Gegend. Und da, wo dann der Erste sich bekehrt, da, wenn es ein kleiner Ort ist, dann machen wir keine Evangelisation mehr in diesem Ort, wo sich einer bekehrt hat, dass er nicht sofort zu viele Feinde hat. Dann lassen wir zuerst Zeit, dass wir diesen neuen Bekehrten schulen in der Bibel, dass wir ihn besuchen, dass er fest befestigt sein kann im Glauben, und in dieser Zeit machen wir Evangelisation weiter in anderen Ortschaften, oder? Aber bis jetzt, jedes Mal in den Gegenden, wo wir waren, hat der Herr geschenkt, dass eine Gemeinde zustande kam. Ja, das ist wirklich Gnade. Es geht natürlich nicht so schnell, wie man davon redet, gell? Es hat doch, in den Vogesen ging es in 23 Jahren, hä? Ist doch ein Lebensstück.